Hello there, this is Chris Brooks, and you're listening to the Catch Club podcast.
Oh my God!
Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuits. Heute besprechen wir mal wieder zwei Shows von einer Promotion, die früher sogar ein eigenes Format im Catch Club hatte. Namens Can't Stop Progress, bis dann Progress irgendwann scheiße wurde, dank Speaking Out und WWE NXT UK Leersaugung Gedönsbamsels. Ja, aber bevor wir gleich über das Super Strong Style 16 2025 sprechen, begrüße ich meinen Tag-Team-Partner des heutigen Abends. Hallo Sebastian!
Ja, erstmal vielen Dank, Marcel. Und ja, ich muss natürlich auch sagen, dass du so ein bisschen, ja, Schuld ist was Negatives. Nee, ich habe dir das quasi zu verdanken, dass ich das geguckt habe, weil du ja auch zuletzt gesagt hattest, dass Progress wieder ein bisschen besser wird. Da muss ich auch sagen, dass mir die Show am Mania-Wochenende dieses Jahr deutlich besser gefallen hat als letztes Jahr. Und deswegen habe ich gedacht, komm, guckst du mal einfach wieder rein. Und das habe ich dann auch gemacht.
Ja, also tatsächlich kann man sagen, Progress ist mittlerweile, hat sich davon erholt, dass, also ich glaube, so ein bisschen wie die gesamte UK-Szene von diesem Ausverkauf, den es da durch die WWE gab und halt auch das Ausdünnen von problematischen Wrestlern, dank Speaking Out, so ein bisschen von erholt, es sind neue Leute nachgerückt, die jetzt so ein bisschen on top stehen, ne? So ein Man Like Dries, Ethan Allen, Kid Lykos ist mittlerweile richtig gut geworden, also vor allem auch weg von diesem, ja, Goofy, Masken-Dude und so weiter. Ne? Du hast da mittlerweile einfach echt viele Leute, die einen guten Job machen. Und das merkt man halt auch an Progress. Ne? Ja, ich würde sagen, wir fackeln aber gar nicht lange, weil du hast ja noch was vor. Du musst ja hier noch Eishockey gucken gleich.
Genau.
Wir fangen an mit Tag 1. Ich habe ihn beide eben schon erwähnt. Man Like Therese besiegt Ethan Allen in der ersten Runde. Sebastian, wie fandst du das Match?
Ich meine, war ein anständiger Opener, hatte auch eine ganz gute Länge, war nicht zu lang. Und ich finde es generell schön, dass man jetzt Ethan Allen wieder sieht. Da war ja zwischenzeitlich auch mal durchaus ein Karriereende möglich. Ja,
war sehr schwer verletzt tatsächlich.
Genau. Ich weiß gar nicht, mal anderthalb Jahre oder so war, glaube ich, raus, ziemlich lange, meine ich.
Also etwas mehr als ein Jahr. Also der hat sich am 21.12.2024. Ach nee, warte mal, das ist. Ah, nee. Ja, jetzt muss ich nochmal genau gucken. Wo ist denn hier eine längere Spanne, dass da mal raus war? War immer noch regelmäßig. Ah, hier. 6.12.2022 hatte er noch ein Match beim SummerSlam Tag 1 in Manchester. Von MDRNNMD. Frag mich nicht, was das ist.
Doch, ich weiß, was das ist.
Modern Nomad Pro Wrestling sehe ich hier gerade.
Da war Chaya, Mann, deswegen, da habe ich mal eine Show von gesehen, weil da Chaya war. Die gab es aber nur ein Jahr, die Liga. Das war eine Liga, wo auch Kid Lykos hinterstand quasi.
Ja, und da hat er sich auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob er sich bei dem Match verletzt hat, aber da hat er auf jeden Fall seinen Titel damals abgegeben, den Shithouse-Title, was ich irgendwie ein bisschen witzig finde. Und dann am 12.05.2024 ist er dann bei Rev Pro wieder in den Ring gestiegen. Also etwas mehr als zwei Jahre, wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe.
Ja, er war auf jeden Fall lange raus. Da muss ich sagen, man merkt aber, es hat sich wieder gut eingegroovt. Ich sage jetzt mal, das Match.
Es waren anderthalb Jahre übrigens, was deine Freundin war.
Genau. Ja, genau. Das Match war natürlich so ein bisschen erwartbar vom Ausgang her. Also ich hatte jetzt nicht gedacht, dass vielleicht der Reese in der ersten Runde rausgeht. Wobei, wenn man so an die WWE-Gerüchte von ihm denkt, konnte man sich nicht komplett sicher sein. Aber ja, war ein anständiger Opener.
Oh, ich glaube, der würde bei der WWE so untergehen. Also ich finde ihn super.
Sehe da auch nicht unbedingt.
Ich glaube, der würde da echt nicht hinpassen.
Ich sehe halt eher in der Junior Division von New Japan und kann bis heute nicht verstehen, warum sie lieber Moloney als ihn genommen haben, aber okay.
Ich muss sagen, also ich mag ihn ja sehr gerne eigentlich als Wrestler, aber mir geht sein Rap-Entrance mittlerweile so auf den Geist. Weil du dadurch, dass es halt dieser Grime-Stil ist, verstehst du halt die Hälfte auch nicht. Mit den Mikros, die wir so haben. Also mit den Aufnahmen von den Mikros, wie die abgegriffen werden. So rum.
Ich find's halt lustig, dass er das überall durchzieht. Und wenn er, gerade wenn er so im Indie-Wrestling in den USA manchmal ist, wenn er dann irgendwo so in Portland oder so ist, da weiß doch niemand, wie die Postleitzahl von Birmingham ist. Das finde ich mal sehr witzig.
Ey, Digga, ich weiß das auch nur, weil das irgendwann mal in so einem Beisatz nebenbei erwähnt wurde. So, mir ist auch doch scheißegal, wie die Postleitzahl von Birmingham ist, bin ich ja mal ehrlich, oder? Also, die könnte auch 1, 2, 3 sein, so. I don't give a shit. Aber ich finde es halt irgendwie, irgendwo ist es natürlich irgendwo auch witzig, ne? Dieses, when I say oh one, you say two one, ist halt auch so ein bisschen der Versuch, natürlich die Crowd mitzunehmen. Aber
genau.
Funktioniert in meinen Augen irgendwie immer nur so, nur zur Hälfte.
Ja, also semi.
So, vor allem, weil auch du verstehst auch noch den Rap-Part nicht und was er da von sich gibt. Ich habe es schon mal versucht, aber ich habe es nie verstanden mittlerweile. Und ich bin eh dazu übergegangen, aus Zeitgründen Entrances zu skippen.
Ja, doch.
Ja, aber ich würde dir tatsächlich zustimmen. Das war ein schöner Opener, Ethan Allen. Ich muss sagen, bei den Young Guns, ich verwechsel immer, wo sie jetzt hier sind und wo sie Faces sind. Weil ich glaube, bei Rev Pro sind sie hier geturnt, aber bei Progress nicht oder so ähnlich. Aber sind halt trotzdem von ihrem Gimmick her sehr ähnlich.
If you know what I mean. Das stimmt.
Was ja eher dieser Style ist, was ich weiß ich auch gar nicht so schlecht finde, dass es sowas gibt. So, solche Leute, ja, die halt so ein bisschen auf dieser Welle schwimmen. Ne? Dementsprechend genau. Hat Ethan Allen ihn ja auch beim Entrance schon attackiert. War dann Hard-Hitting intensiv. Irgendwie, du hast gemerkt, dass die beiden sich nicht abkönnen. Also zumindest im ihre Wrestling-Charaktere. Und das ist, dadurch kam das dann halt diese 8 Minuten sehr gut rüber, finde ich. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch zum ersten kleinen Highlight von Tag 1. Mit Sosaya gegen Kid Lykos 2. Ja, Kid Lykos hat mittlerweile eine. Jetzt, wo er nicht mehr mit Maske und so ein bisschen Goofy-mäßig rumläuft, hat er jetzt wen anders gefunden. Keine Ahnung, kennt man den eigentlich? Ich hab nie nachgeguckt.
Ich weiß, das sind die beiden ja jetzt in den letzten Jahren, die waren ja auch schon beim Tech-Festival Lykos Gym.
Ja, aber Joe Nelson. Der hat tatsächlich 2020 und den Namen Joe Nelson gewrestelt. Beziehungsweise auch schon 2019 und also, ja, 2019 bis, wann hat er angefangen? Ja, 2016 hat er sein erstes Match gehabt und dann bis 2020 quasi als Joe Nelson. Wahrscheinlich findet man sogar noch Fotos von ihm ohne Maske. Okay, was sagtest du gerade?
Ich sagte gerade, die sind ja auch schon beim Tech-Festival doch gewesen, als Lykos Gym zusammen. Die waren ja länger schon jetzt, genau.
Ich war ja leider nicht beim
Nee, genau, da warst du nicht, richtig.
Ich hoffe, dass es dieses Jahr klappt, also. Ne, dreimal auf Holz geklopft, ich werde endlich mal wieder zur WXW, Schnauze voll. Ja, aber ich würde sagen, wie gesagt, das war das erste kleine Highlight. Hatte schöne Fast Pace und High-Flying-Ansätze, ohne aber dieses, so den letzten Gang einzulegen. So hat er gesagt, ey, wir wissen, wir sind hier an Tag 1, wir sind Match Nummer 2, es ist First Round, mindestens einer von uns muss noch mehr zeigen. Jetzt bimmelt mein Handy.
Ja, genau und, das.
Ja, danke, Drew, dass du in die Aufnahme rein bingst. Ja, ich habe unsere Gruppe nicht auf Stumm. Oder nur teilweise. Aber ja, so, das war echt cool, das hat Bock gemacht, aber man hat halt gemerkt, okay, wenn die beiden gewollt hätten, dann hätten die auch nochmal einen Gang hochfahren können. Wie fandest du das? Ja,
Gehe ich komplett mit. Also, es hat bei Cage Match so eine Wertung von 6,2, das ist zum Beispiel besser als das erste Match, das hatte 5,73. Bei den 6,2 so gute 6 Punkte, da würde ich mitgehen. Man hat schon die Ansätze gesehen, aber es war noch nicht. Das ist generell was sich ein bisschen durch den Tag zog, dass da also den ersten Tag fand ich, dass da nichts war, was krass nach oben ausgebrochen ist. Es gab ein Match, das stach schon ein bisschen raus, da kommen wir gleich zu. Aber das war dann ein ganz anständiges Match, aber mehr noch nicht. Ich würde trotzdem sagen, dass für mich das zweitbeste Match von der Show war, glaube ich.
Ja, ich glaube, da kann man mitgehen. Ich habe das Gefühl, dass so diese Top 3 hier so fast auf einem Level sind, würde ich mal was behaupten.
Ja, auf jeden Fall.
Beziehungsweise Platz 2 bis 4, weil das beste Match kam danach. Nein, also, das war alles so ein klassisches Filler-Match in meinen Augen. Charlie Sterling, der Simon Miller besiegt. Ich glaube auch gar nicht ganz fair, wenn ich mich recht
entsinne. Ja, ich glaube auch.
Ich habe es mir leider nicht notiert. Normalerweise, solche Sachen habe ich ja immer ganz gerne eigentlich als Notiz dabei. Aber ja, das war halt so ein klassisches Filler-Match. So auch nur eine kurze Nummer.
War völlig okay für das, was
ja, war. Richtig. So. Dann kamen wir zu dem geheimen Bruder von Toni und Felix Kroos, nämlich Will Cruz, der gegen Markus Merle angetreten ist. Und ich fand es ja schon mal echt cool, dass man den jungen Mann mal ohne diese ständige Comedy-Ding mit als der Neffe von Sash Moff, Martina und oder Gene Money darum zu sehen, das fand ich echt mal cool. Das tut ihm auch, glaube ich, ganz gut. Also klar, so Comedy-Aspekte sind immer ganz witzig. Braucht man aber auch jetzt nicht dauerhaft, meiner Ansicht nach. Und ich fand es schön, wie sie beiden deren körperliche Unterschiede herausgearbeitet haben, ohne dass es aber so ein klassisches Big Show gegen Rey Mysterio-Match-artiges Match gewesen ist. Deswegen, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War für mich so fast ein bisschen die Überraschung von Tag 1, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass das so gut wird. Auch wenn Markus Merle natürlich über jeden Zweifel erhaben ist. Aber wie fandst du es denn?
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite würde ich dir recht geben, weil ich konnte es mir halt vorher überhaupt nicht vorstellen. Ich kannte Will Cruz schon, allerdings nicht von Progress, sondern von North Wrestling und von Wrestle Carnival, da habe ich ein paar Mal gesehen. Und es ist dann doch ein anständiges Match geworden, auf jeden Fall. Trotzdem hatte ich immer noch so das Gefühl, so Markus Merle hätte mit einem anderen Gegner vielleicht noch ein besseres Match haben können. Und Will Cruz sogar vielleicht auch. Aber es war trotzdem ein anständiges Match. Und jetzt nichts, wo ich sage, das war jetzt schlecht, oder auf gar keinen Fall. So wirklich schlecht war hier eh nichts, Spoiler. Aber ja, ich fand es halt anständig, aber es ist jetzt nichts, woran ich mich noch groß erinnern werde, einfach. Ne?
Nö. Aber tatsächlich auch nichts, woran man sich negativ erinnert. Und das muss man ja.
Das auf jeden Fall auch nicht. Aber grundsätzlich, was du gesagt hast, das ist auch so eine zwiespältige Geschichte, weil ich finde das so ein bisschen schade, dass jemand wie Mathers dann direkt in der ersten Runde weg ist. Erst recht, weil ich finde, am zweiten Tag, wie soll ich das jetzt sagen? Am zweiten Tag hat sich das so ein bisschen gezeigt, was vielleicht ein Stück weit das Problem davon ist, wenn man das auf zwei Tage zusammen macht, was dann so der Einsatz von schon ausgeschiedenen Leuten angeht, aber da kommen wir gleich drauf. Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich ganz gut, dass man jemand wie Will Cruz auch weiterschickt. Also, wie gesagt, vielleicht einfach andere Matches nicht gegeneinander, aber ja, hat seine positiven Sachen auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, da hat man dann das eigene Produkt und den eigenen Aufbau von Cruz einfach dem weiterkommen lassen des Fly-Ins halt quasi übergestellt.
Und ID-Leute verlieren auch meist, das muss man auch dazu sagen.
Das ist voll, das ist ja schön an den ID-Leuten, da hatten wir alle zu Anfang noch ja richtig Sorge, dass diese ID-Geschichte so ein Ding wird, dass sie dann irgendwie das Indie-Wrestling damit kaputt machen, weil sie halt die einzigen sind, die gewinnen dürfen.
Und das hat sich ja zum Glück sehr, sehr schnell gezeigt.
Es hat sich zum Glück sehr, sehr schnell gezeigt, dass das halt nicht der Fall ist. Und das finde ich, das ist richtig und wichtig.
Ja.
Ist jetzt nicht so, wie wenn bei einem NXT oder TNA oder AW Talent irgendwo rum mitcatchen darf.
Ist richtig.
Gut. Wollen wir dann zum wahrscheinlich besten Match von Tag 1 kommen?
Ja, eindeutig in meinen Augen.
Ja, dann leg los.
Ja, also da muss man halt einfach sagen, auch das, also Ogre gegen Kid Lyric, das war jetzt auch kein Match, weil es jetzt in irgendeiner Match of the Year Liste so auftauchen wird. Aber das war schon mehr als anständiges Match. Das war das, was man von den beiden erwartet. Die hatten eine gute Chemie miteinander. Da gab es nicht wirklich Leerlauf. Das hatte jetzt vielleicht nicht die krasse Erzählung, das hatte nicht die krasse, tiefe Story. Aber es war ein gutes Match. Das hat bei Cage Match 7,78. Ich habe dem Match 7 Punkte gegeben. Ich finde, das war auf jeden Fall ein gutes Ding. War auch nicht zu lang. 12,46 war absolut okay. Also da kann ich nichts Schlechtes drüber sagen.
Da gehe ich tatsächlich voll mit. Das war ein Killer-Match. Eine 7-Punkte-Wertung ist auch, finde ich, absolut fein. War schön ebenbürtig. Die beiden haben sich richtig gut sich richtig gut ausgeglichen, weil die hat beide auch einen ähnlichen Stil fahren. Und am Ende ist es dann dementsprechend halt auch ganz konsequent, wie das Match geführt wird, auch ein Einroller-Reverse, der über das Match entschieden hat. Ne? Das war jetzt nicht die große You tapped out Nummer oder ich hab dich hier kaputt geschlagen, sondern nee, ich hatte einfach in dem Moment einfach eine Sekunde Glück.
Ja.
Und ich finde auch so muss halt ein Tournament-Match aussehen. So klar, du hast auch mal so einen Filler drin, aber wenn auf so einem Niveau ein kompletter Tag 1 geführt worden wäre, Digga, dann wäre das alles easy gewesen. Gut, dann hatten wir eine kurze Promo. The Threat, Childs Crowley, will den Proteus Championship. Bist du im Bilde, was der Proteus Championship ist?
Wenn ich mich richtig erinnere, war das doch der Championship, wo der Champion quasi die Stipulation bestimmt.
Genau. Das ist, genau. Auch wenn es jetzt bei der zweiten Regentschaft von Simon Miller irgendwie nicht so wirklich dazu kam.
Ja, stimmt. Aber unter Paul Robinson war das sehr stark im Vordergrund, kann ich mich erinnern.
Ja, der hatte, ich glaube, das waren, ich finde es jetzt gerade nicht, vorher stand das mal bei Cage Match. Also hier, der erste Titelträger Paul Robinson entschied, dass die Titelmatches nur mit Knockout oder Submission entschieden werden dürfen und es ist zudem untersagt, den Titel als Waffe zu benutzen.
Genau.
Ne, ob man jetzt Robinson heutzutage noch irgendwo haben will oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Der war auch Spoiler, ewig Champion.
Nein. Hä? Spoiler, nein, wenn man nicht.
Ja, war auch 4 Jahre nicht bei Progress, sehe ich gerade.
Ja.
Und auch jetzt schon seit Oktober 2024 nicht mehr. Kennt ihr den überhaupt noch?
Ja, ich glaube schon, oder?
Ich weiß, zuletzt am 1.3.2025, also jetzt schon wieder ein paar Wochen nicht.
Er war nämlich vor nicht so langer Zeit auch nochmal in Belgien, ich meine letztes Jahr oder so.
25.01.2025. Jimmy Lloyd und Lou Nixon besiegen Jax Sans-Nom und Paul Robinson.
Er war sogar dieses Jahr, okay.
Ja. Ne? Also scheint aber weniger geworden zu sein, ist auch wahrscheinlich
besser
so.
Ja.
Ja, Simon Miller hat eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, es kam leider nicht so zum Tragen, außer man folgt ihm wahrscheinlich auf Social Media, dass irgendwie die Fans mitentscheiden können, was für Matches der, in was für Matches der Titel verteidigt wird.
Genau.
Ne? Ist eigentlich mal ein geiles Konzept, ist mal was anderes.
Ist mal was anderes, das stimmt.
Ne, jetzt hat Paul Waterhauser den Titel, wahrscheinlich nicht ewig, und keine Ahnung, wie er den dann was seine Stipulation sein wird.
Ja, keine Ahnung.
Wie will sie? Joa. Und ne, wir hatten ja eigentlich gesagt, dass kein Match so ein bisschen abgefallen ist. Wenn ich mir die Cage-Match-Bewertung bei 6 Votes mit einer 3,57 von Trent Seven gegen Gene Money angucke.
Finde ich sehr hart.
Ich finde es auch ein bisschen zu hart. Es war halt, ja, es war okay, aber es war wieder so ein klassisches Filler-Match.
Also ihr habt dem Match 5 Punkte gegeben, weil ich muss eigentlich sagen, ich weiß auch nicht, was die Leute da für Erwartungen gehabt haben. Aber ich habe bei Gene Money und Trent Seven jetzt auch nicht die riesigen Erwartungen.
Nee, also Trent Seven mag ich eigentlich sehr gern.
Ja, aber Trent Seven ist in meinen Augen jemand, das ist ein recht guter Wrestler. Aber damit er wirklich ein gutes Match haben will, muss der einen stärkeren haben, der ihn zieht, in meinen Augen.
Ja, er ist tendenziell eher der, in Anführungsstrichen, Weakling.
Ja, er ist halt derjenige, der einen guten Tanzpartner braucht, so würde ich das halt sagen, und dann kann der halt auch gut tanzen.
Das passt tatsächlich so. Wenn er einen guten Gegner hat, dann ist er auch eher gut, wenn er einen schlechten Gegner hat, ist auch eher, genau. Eher mittelmäßig.
Genau so. Er war halt immer so der dritte Typ bei British Strong Style, weil einfach auch bei Pete Dunne und Tyler Bate auch damals so gut waren, nicht unbedingt, weil er halt so schlecht war. Und Gene Money ist halt ein Comedy-Charakter, den ich relativ früh auch schon in seiner Karriere kennengelernt habe. Und das war ein ganz netter Styles-Clash hier. Ich finde Gene Money immer ganz unterhaltsam. Ich fand das solide, das hätte ich fand das jetzt nicht so schlecht. Also die ganzen Dreierbewertungen kann ich nicht nachvollziehen.
Ja.
Ging auch nur 10 Minuten 40. Also wenn halt jetzt 16, 17 Minuten gegangen wäre, hätte ich auch gesagt, ja, weiß ich nicht, aber in der Länge finde ich das auch okay.
Ja, ey, das war ein 10-Minuten-Match. Ich glaube, das weiß gar nicht, ob das sogar nach der Pause war. Was tatsächlich ja dann noch einfach passt, ne, dass du einfach so mit so einem einfachen Match hattest, weil die Leute, manche hängen noch an der Bar, weil es ein bisschen länger dauert. Weiß gar nicht, ich war ja schon einmal, war jetzt beim letzten All-In-Wochenende bei Progress, weil die war eigentlich recht fix. Also, da war der Electric Bone auch pickepacke voll. Aber du hast ja immer Leute, die dann noch, ach scheiße, ich hole mir noch mal schnell was zu trinken oder so.
Ja.
Wenn du damit so ein Match startest, was jetzt weniger Relevanz hat, ist es auch eigentlich gar nicht schlecht.
Das stimmt.
Übrigens, ich weiß gerade nicht, was, ob du es gerade gesehen hast, was Drew Bones in die Gruppe geschickt hat. Es war nämlich ein Tweet von Cultaholic. Exclusive. WWE are in process of signing Mike DiVecchio and Aig LeBlanc.
Und dabei bleibt's nicht, sondern... Ich glaube, Fightful hat schon bekannt gegeben, dass es nicht nur Mike D und Aig LeBlanc sind, sondern auch Golden Boy Santos. Und Sosaya soll auch gesigned werden.
Ja, mit Sosaya hatte ich auch schon gelesen. Gombos Hunters, ich glaube, der passt da auch richtig. Wenn du für den eine Idee hast, dann musst du halt eine Idee für ihn haben.
Aber mal ganz ehrlich, bei Mike D und Aile Blanc haben wir ja irgendwie auch drauf gewartet, dass das früher oder später passiert.
Also zumindest bei Mike D. Bei Aile Blanc war ich mir nicht ganz so sicher, ob das so hundertprozentig so ein WWE-Ding werden könnte. Ja.
Aile Blanc war mehr so in der Riege von so einem Tihani, wo man gesagt hat, so ja, der könnte zu WWE, der könnte aber auch woanders hin, so, ne?
Ja, irgendwie, ja, so ganz war ich mir da nicht sicher, aber.
Aber Mike D schreit WWE.
Ja, absolut. Ich meine, die WWE muss irgendwie hinkriegen, den bei ihm ein bisschen auf die Bremse zu treten.
Aber ohne, jetzt mal ganz ohne Witz, ich glaube tatsächlich, dass den die WWE auch gut tun würde. Ich glaube sogar, dass die WWE dazu führen könnte, dass er vielleicht noch ein paar Jahre länger laufen kann. Weil die werden das nicht hinnehmen, dass er diesen überkrassen Stil so weiter wrestelt. Und das wäre, glaube ich, für ihn sogar gut. Auch für die Matches könnte das durchaus gut sein.
Ja, vor allem, also, wenn er das ein bisschen runterfährt, plus seine ganze Ausstrahlung, die schreit halt NXT gerade.
Absolut.
Aber gut, wir sind eigentlich nicht hier, um darüber zu diskutieren. Ich wollte so einbringen, weil es gerade mit drin war. Ich wollte gerade sagen, weil auch wir auch Leute von denen hier sehen, aber war keiner da.
Nee.
Kommen wir zum nächsten Erstrundmatch. Masa Kitamiya gegen Tate Mayfires. Nie von diesem Masa vorher gehört? Kanntest du den vorher?
Ja.
Oder?
Ja,
warum frag ich dich eigentlich, ob du ihn kanntest, sondern frag mich einfach, ob du mal was zu ihm erzählen kannst.
Masa Kitamiya ist tatsächlich jemand, der bei Noah unter Vertrag steht und auch, glaube ich, immer fast bei Noah unter Vertrag. Also ich glaube, am Anfang seiner Karriere war er mal bei DDT, ich weiß nicht, ob er da unter Vertrag stand. Aber ich kenne ihn auf jeden Fall von Noah und da kennen ihn auch die meisten Leute von. Er tritt auch bei anderen Ligen auf, aber das ist halt so die Haupt. Ich weiß nicht, ob er eigentlich nur bei Noah auf,
wenn ich hier so gerade runterscrolle.
Ich weiß nicht, ob das ein Rekord ist, aber ich meine, dass der in der Geschichte der Company relativ weit vorne sein müsste, was Tag Team Titles angeht. Ich meine, der hat 5, 6, vielleicht sogar öfters gewonnen und auch immer mit anderen Partnern. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, mehrere waren mit Nakajima. Dann hatte er, glaube ich, mal eins mit Kaito Kiyomiya, eins mit Elgin. Ich glaube, ein oder zwei vergesse ich noch. Aber ja, der war oft in dem.
Also ich bin gerade mal in seine Match-Historie gegangen, daran kann man sich so ein bisschen ablesen. Er hat 2011 angefangen bei Kensuke Office, was auch immer das ist. Kenne ich nicht.
Das war die Liga von Kensuke Sasaki. Da hat auch Nakajima, glaube ich, angefangen. Da waren auch noch ein paar andere Leute, die daher kamen. Also es war relativ. Das hieß auch später dann nicht mehr Kensuke Office, sondern das hieß dann Diamond Ring.
Die letzten Jahre. Als du das gerade so anmutest, fast gedacht, weil danach war er nämlich nur ein bisschen bei Diamond Ring. Parallel schon ein bisschen bei Noah angefangen. War auch zwischendurch bei Okinawa Pro. Ja, und dann, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Lust, mich durch 10 Seiten zu klicken, aber wenn ich da so. Also zwei, drei Anklicke sehe ich eigentlich fast nur Noah. Also.
Ja, ich habe auch jetzt mit den Championships mehr angeguckt. Er war tatsächlich 7-mal GHC Tag Team Champion. Wie ich gesagt hatte, 3-mal mit Nakajima, einmal mit Kiyomiya, einmal mit Elgin und die anderen beiden Male waren noch mit Daiki Inaba und das erste Mal war mit Kenno zusammen. Die hatte ich noch vergessen. Ja, Masa Kitamiya, jetzt einmal so zum Wrestler, ist ein ziemlich guter Wrestler, aber ist halt jemand, der nie so ganz krass im Tag Team Bereich rausgebrochen ist und hier in dem Match, das war halt auch so ein Filler-Match. Das war ja auch, glaube ich, mit so das zweitkürzeste nach dem Sam Miller-Match. War solide in der Kürze. Ich muss auch sagen, Tate Mayfairs, den kenne ich auch das erste Mal, glaube ich, bei Wrestle Carnival gesehen. Wie soll ich das sagen? Mayfairs ist nicht schlecht, aber der lässt bei mir irgendwie keinen bleibenden Eindruck. Ich finde ihn so generic, es klingt ein bisschen böse, aber er ist halt so durchschnittlicher britischer Indie-Wrestler für mich, der in keinem Bereich schlecht ist, aber auch in keinem Bereich so richtig raussticht.
Ja, ich glaube, das passt. Tatsächlich auch die Storyline, diese mit, oh Gott, wie heißt der Lehrer nochmal? Ah, ich und Namen, ne? Der war auch bei NXT UK eine Zeit lang. Lass es mich finden. Eddie Dennis. Mit dem hat er eine längere Storyline, die aber am Ende dann auch plötzlich keinen Sinn mehr ergeben hat. weil sie dann wieder plötzlich wieder Freunde waren, aber doch nicht.
Hat der Eddie Dennis nicht eigentlich mal seine Karriere beendet?
Hä?
Hat der Eddie Dennis nicht eigentlich mal seine Karriere beendet?
Das kann sein. Dass er vielleicht gesagt hat, passt gerade nicht und hat dann wieder angefangen. Das ist ja halt jetzt nichts Besonderes. Ja, ne?
Ich würde sagen, ist Wrestling.
Können wir mal gucken. Eddie Dennis, Matches. Ist irgendwie. Ja, gut, ist auch 39, ne?
Ja. Ich weiß es nicht.
Ja, also er macht tatsächlich weniger anscheinend. Also, wenn ich jetzt 2025 hat er ganze 3 Matches.
Ist er vielleicht einfach nur kürzer getreten?
Ja. Aber ansonsten in 2024 hat er scheinbar noch ganz normal gecatcht. Vielleicht macht er auch wieder dieses. Der war ja mal Lehrer, wenn ich mich nicht irre.
Ja, war er.
Vielleicht macht er das jetzt einfach wieder hauptberuflich und sagt, hey, weißt du, so war so hier und da mal ein Match, kann ich mitnehmen, aber mein Fokus liegt halt auf einem bürgerlichen Beruf.
Vernünftig, ja.
Ja. Aber ja, ich würde sagen, das waren über 5 Minuten ein bisschen auf die Fresse hauen, solides Strong-Style-Match. Hat mir jetzt nicht sonderlich wehgetan. Ich glaube, mit einer 5 von 10 ist das, glaube ich, gut. Ist das, glaube ich, fair bewertet, tatsächlich.
Ja, denke ich auch.
Ja. Und dann kamen wir zu einem Match, was ich mir notiert habe. War kein schlechtes Match, aber irgendwie eher uninteressant. Leon Slater besiegt Jack Morris im letzten Erstrundenmatch nach 7 Minuten und einer Sekunde. Sebastian.
Kürzeren Matches fand ich das, glaube ich, mit am besten. Also ich fand es tatsächlich relativ anständig so als Sprint. Da hat man so ein bisschen schon gesehen, wo bei Leon Slater die Reise hingeht an dem Wochenende, weil Spoiler, das kann ich jetzt schon mal sagen, für mich war es der MVP. Man muss halt sagen, es hat halt primär an Leon Slater gelegen. Ich weiß nicht, wie sehr du mit Jack Morris vertraut bist.
Nö.
Aber auch Jack Morris kommt von Noah. Und ich sag mal so, er ist da halt auch nicht so. Also er war da halt in einem Stable, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, das hieß Good Looking Guys.
Das klingt schon so japanisch, Alter.
Und da waren unter anderem neben japanischen Wrestlern wie Johan oder so, waren da auch AJ Cleary und Anthony Green drin. Aber auch Jake Lee, der eigentlich eine relativ große Nummer ist. Also es war wild. Und Jack Morris ist irgendwie so immer so, ich bin der Jack Morris und ich bin auch dabei. Schlecht ist der nicht. Aber ja, wie gesagt, das hat ja vor allen Dingen Leon Slater getragen. Ich hätte die 7 Minuten eigentlich, auch auf der Position war es eigentlich ganz, ganz gut.
Ja, also gerade wenn man überlegt, was danach noch kommt, war es wahrscheinlich besser, dass man da jetzt keinen Banger rausgepackt hat.
Ja, genau.
Ja. Aber ja, Leon Slater ist halt momentan, glaube ich, der zusammen mit so jemand wie Michael Oku und Luke Jacobs momentan die outstanding Guys im UK. Ne?
Ich muss ja sogar persönlich sagen, mir gefällt Leon Slater besser als Michael Oku, aber das ist, glaube ich, Ansichtssache.
Ja, ich habe das Gefühl, dass Leon Slater ein bisschen variabler ist.
Genau das.
Ich hab das Gefühl, dass Michael Oku so dieses auf Kampf der Good Guy sein will, weißt du?
Ja.
Und dieses, das ist auf Dauer halt eher so, come on, bro.
Ja, genau.
Und Leon Slater, ich glaube, bei Rev Pro ist er auch heel. Oder zumindest sehr, sehr heelisch unterwegs. Und so, dass da merkst du halt, dass er einfach eine Variable hat, auch wenn ich mir die Promos bei TNA anschaue, dann merkst du auch, okay, der kann mit so ein bisschen auch mit der Stimme spielen, der kann dieses Schauspielern in Anführungsstrichen, das kriegt er halt hin.
Genau.
Das ist halt so ein Oku, ja, Oku ist cool, wir lieben unseren Michael. Aber Leon Zeta ist, glaube ich, der Bessere. Ich weiß gar nicht, Leon Zeta ist auch, glaube ich, deutlich jünger.
Ja, ich glaube, Leon Zeta ist gerade mal 20 oder so.
Leon Slater ist 20, Oku schon 32.
Ja.
Da merkst du, okay, braucht er jetzt seit 7 Jahren im Ring, Oku? Okay.
Okay, der war relativ kurz vor Speaking Out, vor allen Dingen auch relativ kurz vor Corona, also da war er noch OJMO.
Ja, The Ojmo.
Genau.
Ja, Beginn der In-Ring-Karriere halt 2017.
Genau.
War quasi, hat gerade seine ersten Sporen verdient und dann direkt erstmal ciao.
Ja.
Auch geil. Aber ich glaube, also bei Oku haben ja auch alle schon gerüchtet, dass er zu AW geht. Ich weiß nicht, woran es gescheitert ist oder ob das einfach nur so ein dummes Gerücht war, was nie auch nur ansatzweise gestimmt hat.
Ja, keine Ahnung.
Aber ich glaube, ich würde ihn da auch nicht sehen, bin ich ehrlich.
Oko ist mehr ein Indie-Wrestler, finde ich. Slater ist ein bisschen kompletter, den ich mir auch durchaus. Ich meine, TNA ist ja schon eine große Liga, mit 20 ist das schon ein großer Schritt.
Safe.
Deswegen, ne, der ist da ein bisschen anders von Anlagen her.
Ja, ne, wie gesagt, wenn du dir bei TNA anguckst, was er da nicht nur im
Ja.
Ring halt abliefert, und da ist er mit Ogo jetzt schon auf einem Level, safe,
Ja.
sondern was er dann halt auch noch an ganz Character Building und so weiter hinkriegt, dann
Auf
sehe ich
jeden
den auf
Fall.
jeden Fall in 4, 5 Jahren, kann ich ihn mir auf jeden Fall in den Big Leagues vorstellen.
Ja, ich auch.
Ja. Aber bis dahin soll er erstmal bei TNA bleiben.
Genau.
Und dann kommen wir zum einzigen Non-Tournament-Match an Tag 1. Eigentlich recht stabil runtergerattert. Ich weiß nicht, bei WXW sind wir immer so ein bisschen meh, wenn sie an Tag 1 vom Karat oder sowas noch Non-Tournament-Action mit reinbringen. Wie fandst du das hier?
Hier fand ich es tatsächlich gut, besonders von dem Hintergrund der Ankündigung, die sie danach gemacht haben. Es gab ja hier das Progress Women's Title versus Career Match. Würde ich auch einmal kurz was zu sagen. Und zwar mit Special Referee Kenji, muss man dazu noch sagen. Oder Kanji, wie wird sie ausgesprochen? Kenji? Kanji?
Also Kanji, so ein bisschen so,
Okay.
wenn ich zumindest auch zumindest von den Channels sage, yes, she Kanji.
Ja,
So.
genau. Aber ich wusste halt immer nicht, ob das wirklich die Aussprache ist oder ob die britischen Fans jetzt einfach nur so hingebogen haben, damit das in den Wortwitz passt. aber ja,
Ich sage einfach beides.
ich kann mir auch beides vorstellen. Auf jeden Fall erstmal das Match an sich. Ich fand das jetzt wrestlerisch jetzt nicht so herausstechend oder so, aber das hatte schon eine gewisse Emotionalität. Das hat bei Cage eine Wertung von 6,29, finde ich absolut in Ordnung. Ja, war auch eins dieser vielen anständigen Matches. Wenn du vielleicht da emotional drin bist, gefällt das sogar noch ein bisschen besser. Der Ausgang hat mich sehr überrascht, weil alle ja im Moment sagen so, ah, Rio, die könnte zur WWE gehen, die hat ein Tryout und so. Und dann nimmt die Nia Samus den Titel ab und auch die Pro, die Rio dann gehalten hat, klang ja eher nach so, ah, weiß, wo man mich bald sieht. Aber die Ankündigung, dass es halt nächstes Jahr ein Super Strong Style 16 der Frauen geben wird, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich schade gefunden, wenn die Ankündigung irgendwo in der Mitte verschwunden wäre oder irgendwo in der Undercard. Deswegen, vor dem Hintergrund kann ich verstehen, warum es der Main Event war und finde es auch nicht schlimm.
Ja. Und halt auch, dass du überhaupt sagst, okay, wir haben halt auch die Frauen auf der Karte, weil das Strong Style war ja nun eine reine Würstchenparty bis dato.
Genau.
Deswegen finde ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, aber irgendwie wirkt das immer so ein bisschen off, ne? Wenn du die ganze Zeit
Ja.
Tournament Action hast und jetzt so,
Stimmt.
ja, Tournament Action ist durch, aber wir haben noch einen. One more thing.
Ich finde das nur gut, wenn es eine besondere Begründung hat. Und ich finde, die gab es hier mit dem Anlass. Wenn das einfach nur so ist, so ja, auch übrigens, wir haben noch ein Singles-Match und das stellen wir jetzt quasi über die Turnier-Action, finde ich das auch nicht gut.
Und natürlich, du hast halt so auch dieses Championship-Match noch damit einbauen können.
Genau.
Was bei Tag 2 dann vielleicht ein bisschen schwierig gewesen wäre, aufgrund dessen, dass man dann noch Non-Tournament-Action hat. Du hast deinen World Champion, der
Ja.
seinen Titel verteidigt. Und die Battle Royale. Ansonsten war nicht so viel. Nö, das waren tatsächlich die einzigen beiden Matches, die ja noch zwischen waren.
Genau.
Und Tag 2 war ja schon deutlich länger als Tag 1.
Richtig.
Zumindest von den Matches her. So hast du es vielleicht noch ein bisschen aufgeteilt bekommen. Ich muss sagen, ich habe gar nicht mit, obwohl ich das Format gucke, gar nicht mitbekommen, dass sie jetzt schon auf diesem oder sich auf dieses Title versus Career Match schon hochgearbeitet haben und dass das überhaupt angekündigt war. Deswegen, weil ich mir die Karte aufgemacht habe für Tag 1, war ich so, hä? Okay.
Ja.
Ist dann halt anscheinend an mir vorbeigekommen. Der Aufbau natürlich, dass Nina Samuels mit Rio und Kanji und das Ganze hin und her, das ist natürlich nicht neu, ne?
Das habe ich mir danach auch noch ein bisschen angeguckt. Das war ja ganz gut auch aufgebaut.
Ja, tatsächlich. Ja, Match ging auch direkt los, Rio direkt Jalla rein. Ich muss sagen, die High Stakes, die so ein Match, das Match ja durchaus hatte, gerade für Rio, ne? Also entweder sie gewinnt oder just Progress, kam für mich nicht ganz so zum Vorschein tatsächlich. Du hast eine gewisse Emotionalität gemerkt, aber so dieser letzte Funke, weißt du, dass wir wirklich
Ja, ich weiß,
so
was du meinst.
vielleicht ein Stück weit Verzweiflung, wenn da was nicht funktioniert.
Ja, genau.
Ich muss sagen, es war schön, wie sie Kanji mit eingebunden haben. Weil oftmals hast du ja von Anfang an bei diesen Special Guest Referee Matches ja auch ganz viel, dass sie dauerhaft irgendwie mit irgendwie im Fokus stehen. Sie hat viel laufen lassen, aber sie hat einfach nur, auch gerade als sie auf die Stage geht, aber ansonsten wirklich einfach nur ihren Job gemacht. Wurde einmal kurz als Ablenkung benutzt und dann zum Ende, wo Nina Samuels Kanji schubst. die daraufhin einem Kick ausweicht und der dann Rio trifft. Na? So. Und dann halt als Konsequenz gab es einen Slow Count. Ja, okay. Und dann halt zum Ende noch dieses übliche Gebaren. Aber ansonsten hast du, das war kein Fokus von dem Match.
Das war völlig im Rahmen von
dir auch. Ja. Nina Samuels will, dass der Ref ausgetauscht wird. Hanji wirft ihr Ref-Shirt weg. Gibt dann den Ersatz-Referee und nimmt dann sein Shirt und macht das, führt das Match ganz normal zu anders Ende. Fand ich irgendwie witzig. War eine interessante Lösung. Aber ja, so, du hast es halt nicht übertrieben. Und das fand ich richtig und wichtig an der Stelle.
Genau.
Wunderbar. Dann haben wir es mit Tag 1, glaube ich.
Oder ja, ich würde sagen, war ein anständiger Start insgesamt. Ich habe der Show 6 Punkte gegeben. War ein Mensch, was ein bisschen rausgestochen ist und nichts, was so richtig schlecht war. Muss man nicht gesehen haben, kann man aber sehen.
Ja, gerade wenn man Bock auf Progress hat, dann ist das auf jeden Fall. Vielleicht auch tatsächlich einfach ein guter Einstieg, um wieder reinzukommen. Gerade so ein Turnier ist dann oft so, okay, jetzt ich lerne mal ein bisschen kennen, wer hier so mit rumdümpelt.
Genau.
Und dann kommen wir zu Tag 2 und wir haben direkt mit einem Banger gestartet. Ja. Leon Slater besiegt Josiah nach 9 Minuten 25. Sebastian, ich lasse dir den Vortritt.
Bestes Match des Viertelfinals, finde ich, also von den Viertelfinals.
Definitiv.
Generell Leon Slater, da werde ich gleich noch ein paar Mal drauf kommen. Ich habe ja gerade schon gesagt, für mich so ein bisschen der MVP, das hat er hier auch schon gezeigt. Das war wirklich schon ein guter Opener. Die beiden hatten auch echt eine starke Chemie miteinander. Und da sieht man auch so ein bisschen, dass Leon Slater so ein bisschen mehr ein Hybrid-Wrestler ist. Und so sei er aber ein Stück weit auch. Die hat diese physische Gangart gehen können, aber auch diese dynamische und die schnelle. Deswegen, ja, wirklich mehr als anständiger, wirklich cooler Opener, wie ich finde.
Ja. Und du merkst halt auch, dass die beiden einfach so ein perfektes Matchup sind.
Ja.
So, ich glaube, die kannst du halt heute Nacht um 3 wecken und sagen, ihr müsst jetzt ein Match gegeneinander wrestlen und die würden das hinkriegen.
Ja.
Und das hast du hier auch, finde ich, gemerkt. Das hat richtig Bock gemacht.
Absolut.
Was mir persönlich weniger Bock gemacht hat, war das Match danach. Masa Kitayama, Kitamiya, so rum, gegen Man Like Therese. Boah, und ich fand das irgendwie holprig. Also hier hat irgendwie die Chemie so gar nicht gestimmt zwischen den beiden. Was ich ein bisschen schade fand. Also gerade für den Mann wie der Reis. So, das ist halt irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass dann so jemand da nicht so ganz scheinen kann, wie er gerne würde wahrscheinlich. Wie fandst du es denn?
Ich fand es zwar ganz anständig, aber du hast schon recht, das ist sowieso so meine größte Kritik an dem Wochenende. Teilweise waren so ein paar Matchups, wo ich gedacht habe, warum? Also warum stellt man jetzt ausgerechnet die beiden zusammen? Das war in der ersten Runde, habe ich ja schon gesagt, mit Messers, wobei das war ziemlich schlecht, war gegrüßt. Das hier war jetzt auch nicht schlecht. Ich fand es sogar besser als das erste Rundenmatch von Kitamiya, ehrlich gesagt. Aber hier hat man dann bei Man Like Therese eher so gedacht, der hätte ein besseres Match haben können. Es war für mich nicht das Schwächste von den Viertelfinals-Matches, da kam gleich doch eins, was ich schwächer fand, aber ja, war auf jeden Fall schwächer als der Opener.
Ja, definitiv. Ja, es war ja auch nicht schlecht, aber es war holprig.
Ja.
Ne? So. Aber du sagst gerade schon, dass du einen Match schlechter fandest.
Ja.
War es denn Charlie Sterling gegen Will Cruz?
Ja, und ich befürchte sogar fast, dass es handwerklich gar nicht schlechter war, aber ich fand es irgendwie langweiliger. Also ich will nicht sagen, dass es komplett langweilig war, aber ich fand es so ein bisschen, ja, es war halt so da. Weil ich auch hier finde, Charlie Sterling und Will Cruz, ich weiß nicht, ob man die zusammen in ein Match packen sollte. Und wenn, dann hätte ich auch eher noch Will Cruz den Sieg gegeben, ehrlich gesagt.
Aber, ja, ich glaube, du willst halt da weiter die Storyline mit Gene Money und Sash Moff Martina aufbauen.
Ja, okay.
Ja, und dadurch machst du das halt und nutzt das halt als Vehikel dafür.
Okay, ja. Das ist natürlich nachvollziehbar.
Ja. Ich fand, das war eine nette Big-Man-Bemserei. So, das waren halt zwei große dickbäuchige Dudes, die sich da halt ein bisschen geprügelt haben. Kannst du machen, kannst du nicht machen. War okay. Spanish Fly von Cruz war geil. So, ist ja immer irgendwie so ein Spektakel, wenn solche Menschen von diesem Ausmaß solche Moves pullen. Deswegen, ja, ich find's ganz nett. Charlie Sterling gewinnt halt nach dem Bellshot von Gene Money. Und ja, dann kommen wir zum letzten Viertelfinalmatch. Michael Oku besiegt Trent Seven. Ich fand es ein bisschen komisch, dass Michael Oko so eine Heal-Taktik gezündet hat und vor Anpfiff Trent Seven bei seinem Entrance angegriffen hat. Und danach gab es dann halt einfach ohne Pause auf die Fresse. Das hat mir schon nie persönlich Spaß gemacht. Und irgendwann wird Trent dann einfach ohnmächtig und verliert dadurch das Match. Muss halt, klopft halt nicht ab, wird nicht gepinnt, sondern verliert halt so. Was ich auch mal ganz okay finde.
Ja.
Nur ja. Wie fandst du denn das Match?
Ich fand sogar tatsächlich, für mich war das nach dem Opener das zweitbeste von den Viertelfinals. Das war zwar nicht allzu lang, aber wie du gesagt hast, ist direkt abgegangen. Das Finish fand ich eigentlich ganz cool. Also das war ein anständiges Match. Da kann ich jetzt nicht viel gegen sagen. Und ich fand das auch mit Oku gar nicht so schlecht, dass man ein bisschen so eine andere Facette zeigt. Das muss ja nicht gleich ein Heel-Turn oder so sein, aber das war vielleicht mal so ein bisschen, dass er sagt, boah, nee, ich muss das jetzt mit allen Mitteln irgendwie gewinnen, weil ich auch einen Druck auf mir fühle oder so. Das finde ich alles nachvollziehbar, ja.
Deswegen. Ich weiß gar nicht, ob Oko schon Progress World Champion war.
Ich meine, ja, aber sicher bin ich mit, ne?
Nö.
Okay, du warst RevPro World Champion, ne?
Genau, er war bei RevPro, ja, genau. War er undisputed Tag Team Champion, Cruiserweight Champion und ist zweifacher Heavyweight Champion.
Ja.
Ist er damit. Hat er damit den Grand Slam? Weiß ich gerade gar nicht. Ja. Er hat alle drei Titel gehalten. Von.
Krass, das wusste ich gar nicht.
Also alle männlichen Titel.
Ja.
Logischerweise war er kein Women's Champion. Wäre irgendwie weird.
Grüße geht raus an Robert Dreisker.
Wieso wo war Robert? Wo war Robi denn?
Das war doch der Witz, den alle gemacht haben. Robert Dreisker hat doch dieses Unification-Match gegen Masha gewonnen, wo der Women's Title abgeschafft wurde.
Haben
doch
alle
gesagt, quasi ist Dreisker jetzt Women's Champion.
Ach so, okay, I see. Lass uns aber nicht über den Fehler reden, der die Abschaffung des Women's Titles war. Lass uns über den nächsten Banger reden. Eigentlich bin ich ja so ein bisschen genervt von Caranoa dieser Tage, weil ich einfach dieses Gimmick einfach nicht mehr kann. Aber heilige Scheiße, genau solche Matches lieb ich beim British Strong Style. Dieses harte, erbarmungslose sich gegenseitig auf die Fresse hauen, lieb ich. Weiß nicht, wie dir das an der Stelle geht.
Absolut. Also ich finde auch Jacob super.
Ja.
Und ich teile deine. Also ich finde, Kaya Noir in seinem aktuellen Run, es fühlt sich teilweise so ein bisschen, ich will nicht sagen auserzählt an, aber so, es ist halt nicht mehr wirklich was Neues. Und da ändert es halt auch nicht dran, dass sein Entrance jetzt irgendwie ein bisschen schneller und anders gemixt ist oder so. Aber im Kern ist es immer noch das Gleiche. Aber das war zusammen mit dem Match, was er bei der WXW gegen Axel hat, so das Beste, was ich von Kaya Noir, seitdem er wieder da ist, gesehen habe. Bin ich komplett bei dir. Und ich habe mir im Nachhinein gedacht, oh, das Match ging ja über 20 Minuten, das ist mir gar nicht so vorgekommen. Hm. Das muss man ihm wirklich zugute. Da haben wir gleich noch ein anderes Match, da habe ich das schon gemerkt. Aber hier, das war echt gut. War für mich auch das zweitbeste Match der Show. Es gab eins, das war ich noch besser. Aber das war echt ein richtig gutes Ding, wie du sagst. Das war British Strong Style im positivsten Sinne.
Par excellence, wie der Koreaner sagt. wir hatten das schon öfter über Kanoa, der hätte einfach, nachdem er seine schwere Verletzung hatte, hätte einfach mit einem neuen Namen, neuem Gimmick zurückkehren sollen.
Vor allem gab es nicht, kann mich irgendwie ganz dunkel erinnern, vor der Verletzung gab es doch so Shows, glaube ich, auch bei Progress, wo er da so ein bisschen mit gespielt hat, wo er auch mal als Tom Dawkins dann selber angetreten ist und so, ja. Ne? War da nicht was? Ja.
Ja. Also ich hab's auch nur so grob in Erinnerung, weil das war tatsächlich zu der Zeit, wo ich keinen Progress geschaut habe.
Ja.
So, da hat man das so ein bisschen gemacht. Und das wäre halt perfekt gewesen, wenn er da als Tom Dawkins zurückgekehrt wäre. Neues Gimmick, neuer Typ. Und so Kano einfach hinter sich lassen.
Ja, oder man hätte ja auch rein theoretisch schon eine Mischung. Also, ich weiß zum Beispiel hier Warhorse, ich weiß nicht, ob du den kennst, dieser US-Indie-Wrestler, der auch mal IWTV-Champion war.
Ja, den finde ich persönlich nicht so geil.
Ja,
bin ich wahrscheinlich einer der wenigen. Aber
kann ich auch verstehen. Ich wollte ihn nur. Der war ja, also der heißt ja eigentlich Jake Parnell, war auch früher dann Jake Parnell. Dann war ja Warhorse, dieser, ja. Ich sag jetzt mal, Heavy Metal Dude, dieses fleischgewordene Klischee. Und inzwischen ist er Warhorse Jake Parnell. Jetzt ist er quasi the best of both worlds. Also man hat das quasi so ein bisschen zusammengeführt. Es ist nicht mehr, hat auch nicht mehr dieses Facepaint, aber er zeigt noch so diese Seite von sich, aber ist trotzdem mehr so er selbst. So hätte man das hier vielleicht auch machen können. Bei Caranoa.
Ja, man kann, ich weiß gar nicht, wofür Cara Noir auf Deutsch, was Cara Noir auf Deutsch bedeutet. Cara Noir. Deutsch. Ja, oder zumindest gibt ja diesen Spitznamen Black Swan.
Genau, er kommt ja auch mit Schwanensee quasi raus, also mit einer Adaption von Schwanensee quasi.
Ja, und wenn er dann so The Black Swan, Tom Dawkins, ja so ein bisschen Anleihen genau hat von diesem.
Genau.
Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist fast schon theatermäßige.
Ja.
So diese Kunstperformance, das so ein bisschen Anleihen davon mit drin hat. Dann,
ja, im Englischen würde man sagen, das ist so artsy.
Ja, genau. So dieses artsy so ein bisschen mit drin hat, aber nicht zu offensichtlich. Ja. Aber das ändert nichts daran, dass der Typ einfach ein Weltklasse-Wrestler ist. Punkt.
Natürlich.
Da brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drum herum gehen. Luke Jacobs gewinnt nach einem Roll-Up, während er im Sleeper holt ist.
Das Back habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen.
Ja, also ich tatsächlich auch nicht. Und das war halt auch eine gute Art und Weise, dieses Match zu beenden.
Ja.
So zeigt halt auch, dass man auch manchmal ein bisschen als Champion auch mal so ein bisschen Glück haben muss. Oder einfach nur im richtigen Moment den richtigen Move zu pullen. Und dann ging es mit den Halbfinals weiter. Bitte sage mir, wie du den Mann wieder Reis gegen Charlie Sterling fandst.
So ein bisschen ähnlich wie das Match davor von Malak Reese. Also, es war schon ganz gut, aber auch hier denke ich mir wieder, mit einem anderen Gegner hätte es vielleicht besser sein können. Wobei mir das Match von Charlie Sterling, ja, wenn ich ehrlich bin, das war das Beste von ihm im Turnier, würde ich schon sagen.
Ich fand persönlich gegen Will Cruz, das hat einfach zu gut gepasst.
Okay, gut, kann ich auch nachvollziehen. Wir reden hier auch nicht von viel, was dazwischen ist, muss man natürlich ehrlicherweise sagen.
Das ist wahr.
Und es war ja auch das Kürzere und es war ja auch das. Ja, das klingt jetzt böse, aber es war schon das weniger Spannende von den beiden, weil hier war mir eigentlich schon klar, dass Malak Reese gewinnen würde.
Tatsächlich, ja.
In dem Match danach fand ich es komplett offen. Also da hätte ich mich bei nichts von beiden irgendwie gewundert, wenn das rausgekommen wäre. Das hat das Match auch spannender gemacht für mich. Aber hier war es in meinen Ausschuss. Ich meine, klar, man kann immer noch sagen, ja, Malak Reese, WWE und so, ja, das hat man ja auch gehört, wie bei Rio. Aber selbst deswegen hätte man ja sagen können, kommt er ins Finale. Ob er es dann auch gewinnt, da reden wir gleich nochmal drüber, ist dann eine andere Sache. Aber er war jetzt schon der klare Favorit.
Das auf jeden Fall. Ich muss übrigens sagen, ich will Rio nicht bei NXT sehen. Die passt einfach nicht in diese College Girl Women's Division, die da zum Großteil rumläuft.
Ich sag mal so, es ist ja besser geworden, auch jetzt mit Julia und mit Stephanie Vaquer und auch jetzt noch. Ja,
aber Julia ist schon wieder weg.
Julia ist schon wieder weg, genau, das ist der Punkt und ja.
Also du hast halt zwei Seiten. Du hast auf der einen Seite diese Main-Eventer in der Division, ne? John Gray ist, okay, Roxanne Perez ist auch weg.
Ja, genau.
Die beiden halt. Du hast dann auch solche, die, oh Gott, wie heißt sie? Nikita Lyon oder so ähnlich, die hat auch in dem ähnlichen Level mitspielt. Und dann hast du dahinter diese anderen 20 austauschbaren Frauen.
Wovon ja jetzt noch ein paar entlassen wollen, muss man ja
sagen. Entschuldigung, es sind nur noch 18. die dadurch auffallen, dass sie sich im Backstage gegenseitig angreifen.
Ja, ja.
So, und da nervt mich schon, dass da eine Zarya, wie sie mittlerweile heißt, da dazwischen rumlaufen muss.
Delta, ja, genau.
Ne, die eigentlich auch viel besser ist. Und auch mit diesem Pairing mit Sol Ruka einfach viel Spaß macht. Das nervt ja schon ohne Ende. Und dann zusätzlich noch eine Rio zu haben, die damit rumlaufen muss. Boah, bitte nicht. Das will ich nicht. Ich kann das nicht. Ich halte das alles nicht mehr aus. ja, aber das Match, so Malak Reese wird direkt auf der Stage attackiert. Ja. Mit einem Feuerlöscher. Kämpft sich dann irgendwie trotzdem noch ins Finale. Das war so ein bisschen die Match-Story. Kann man machen, war okay. Ja. Wunderbar. Dann kommen wir zum letzten Non-Tournament-Match. Einer Battle Royale, bei der Simon Miller als Sieger herausgeht gegen Ethan Allen.
Hast du schon über das zweite Halbfinale gesprochen?
Nee, tatsächlich nicht. Mensch.
Ich hätte was verpasst.
Nee, aber dann berichte doch bitte, wie du Michael Oko gegen Leon fucking Slater fandest.
Ja, war in meinen Augen das beste Match vom Wochenende. Also, das fand ich richtig. Also, Schocker, Michael Oko gegen Leon Slater ist gut, wer hätte es gedacht.
Surprise, Motherfucker.
Aber da muss ich wirklich sagen, hier hattest du halt wirklich so ein High-End-Match von zwei Leuten, so ein Indie-Style-High-End-Match, was halt in der Qualität und Ausführung wirklich sehr unterhaltsam war. Auch eben, weil es nicht übermäßig lang war. Ich fand es auch cool, dass Leon Slater hier gewonnen hat. Wie gesagt, er hatte ein tolles Wochenende und Oko hat ja auch nicht schlecht ausgesehen, weil er verloren hat, weil er einfach eine gute Leistung geliefert hat. Und lustigerweise, das, was ich an Oko öfters mal kritisiere, dass er nämlich oft so ein bisschen zu viel des Guten will, das ist lustigerweise nicht in diesem Leon Slater Match passiert. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Da kann ich insgesamt. Also das fand ich wirklich richtig gut. Das wäre auch, also ich würde wirklich sagen, das Match und Luke Jacobs gegen Cara Noir, dann vielleicht noch das Finale, da reden wir gleich noch drüber, und noch hier Oko gegen Kid Lykos von Tag 1, das wären, glaube ich, so die Matches, die ich empfehlen würde, wenn einer sagen würde, hey, ich werde sich alles gucken, empfehle mal so 3-4 Matches, da würde ich, glaube ich, die Matches sagen.
Ja, ich glaube, da kann man mitgehen. Jetzt habe ich leider Tag 1 schon mal zugemacht. Weiß ich, ganz kurz, gib mir eine Sekunde.
Für mich ist da halt außer Oko gegen Lykos halt nichts krass rausgestochen.
Ja, du kannst ja, also du kannst halt noch, was, wenn du doch ein bisschen mehr Zeit hast, dann kannst du noch so Saya gegen Lykos angucken von Tag 1.
Ja, das stimmt.
Und halt den Main Event von Tag 1. Der kann sich auch gut geben. Das sind so die drei Matches von Tag 1.
Ja.
Und dann halt die drei Matches, die du gerade erwähnt hast, von Tag 2. Ja. Das ist so. Da hast du halt eine Show statt zwei Shows.
Oder den Opener von Tag 2 hier in Leon Slater gegen so, ja, kann man auch noch da benennen.
Ja, also du hast halt hier schon eine Handvoll Matches, die du dir auf jeden Fall reinziehen kannst. Und solltest, wenn du Thriller TV hast, dann hast du es nämlich eh dabei.
Genau.
Also, why not? Und ich muss sagen, Oko kann halt einfach Dramatik, ne?
Ja, das.
Ich fand's hier ein bisschen drüber, weil das eher so ein Finale war, was sie, also, sie haben eher das wie ein Finale gewirkt, obwohl es so ein Halbfinale war.
Ich hab schon Matches gesehen von Oko, die drüberer waren.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe schon Oko-Matches gesehen, die waren einfach nur eine random Ansetzung und der hat schlimmer overacted. So, davon mal ganz ab. Ja. Aber wie gesagt, für mich war es das zweitbeste Match. Weil das World Title Match war einfach noch einen Moment drüber. Fand ich einfach einen Ticken besser. Hat mir persönlich mehr zugesagt, sagen wir es mal so.
Kann ich auch verstehen.
Aber jetzt kommen wir zur Battle Royale.
Das ist richtig.
Wunderbar. Simon Miller besiegt Ethan Allen, Gene Money, Jack Morris, Kid Lykos 2, Marcus Mathers und Tate Mayfairs. Ja, war halt, wir mussten halt irgendwie ein bisschen die Zeit.
Genau das.
Du hast halt so dieses, ich habe hier notiert, alle fallen fast raus. Das war der Spot, wo sie alle auf dem Apron standen und irgendwie sich nur an Simon Miller, glaube ich, festgehalten haben.
Ja.
War halt ganz witzig, es war Gene Money, der irgendwie Lowblows verteilt bis von hier bis Mappen. Aber ansonsten war es halt so, ja, gut.
Ja.
Ich glaube, wäre ich vor Ort gewesen, wäre das jetzt das Match gewesen. Alles klar, danach kommt der Main Event. Alles klar, ich gehe mal nochmal ganz schnell Pipi machen und hol mir noch ein Getränk.
Ja.
Und dann, let's fucking go.
So. Der Punkt ist, das Match an sich ist auch gar nicht so das Problem. Das war ganz witzig und solide und das war auch in der Position gut. Nur hier siehst du so ein bisschen die Tücken. Ich meine, auf der einen Seite finde ich das ja eigentlich ganz cool, dass man das so macht. Es gab ja auch schon Super Strongstar 16, die wie das Karat auf 3 Tagen waren. Ich glaube, am Anfang war es schon mal 2 Tage und jetzt ist es wieder seit 1-2 Jahren auf 2 Tage. Damit ist es natürlich kompakter und auch leichter zu gucken, weil 2 Shows nun mal kürzer sind als 3 Shows. Aber das Negative ist natürlich, dass wenn du dann Leute hast, die ausgeschieden sind und vor allen Dingen halt so Fly-Ins, dann musst du die halt hier in so ein Random-Match packen. Und kannst nicht wie bei der WXW nochmal irgendwelche coolen, wenn ich sagen W-Matches, aber so Matches, wo man dann immer sagt, so, ne, die sieht man hier nur mal im Karat. Und hier musst du halt alle so.
Booking-Matches halt.
Genau. Also du siehst ja dann halt nicht so Matches wie, was mir da zum Beispiel immer einfällt, ist, was es mal beim Karat gab. Ich glaube, am dritten Tag hier Cara Noir gegen Dennis Dulnig, wo alle gesagt haben, oh, Dennis, der kann ja richtig gut wresteln. Aber ja, war trotzdem solide. An sich war das nicht schlecht.
Ich glaube, da kann man mitgehen. war halt hier wirklich tatsächlich einfach nur reinfüllen. Was ich ein bisschen schade fand, was mir jetzt gerade auch erst tatsächlich richtig bewusst geworden ist, wir hatten an Tag 1 ein Women's Match.
Ja, an Tag 2 nix.
Und an Tag 2 hatten wir ein Segment mit Frauen.
Ja.
So.
Bisschen wenig. Was
tatsächlich davor kam, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. So. Ja, weiß ich nicht. Wir hatten dann noch danach nach dem Match noch eine kurze Probe von Simon. Hey, ne, Paul Waterhouse, ich respektiere dich. Bist ein geiler Typ, aber ich will meinen Titel zurückhaben. Wir sehen uns demnächst. Ich glaube, die haben gar nicht genau gesagt, wann, aber ich glaube, Paul Waterhouse wird jetzt auch nicht der nächste ewig diesen Titel mit sich rumschleppen. Weiß gar nicht, verteidigt er den aktiv, wenn er schon.
Der wrestelt ja auch gar nicht so oft.
Ist jetzt seit 33 Tagen Champion. Hat den Titel dementsprechend noch nicht verteidigt. Hatte er denn in der Zwischenzeit Matches? Nö.
Ich wollte gerade sagen, den siehst du nicht so oft tatsächlich.
Ja, ich tippe mal, dass sie den zum All-In-Wochenende wiederholen werden, reinfliegen lassen. Ach Quatsch, ist ja nicht All-In, zum Forbidden Door-Wochenende. Und dann wird er den Titel wieder abgeben.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Das reicht ja dann auch. Ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben es. Das ist die zweite Sache, die ich vergessen habe. Wir hatten noch ein Segment mit Dina Samuels, die eine Promo hält, dass Kanji ja ganz alleine schuld daran gewesen wäre, dass sie ihren Titel verloren hat. Kanji hat sie dann noch so ein bisschen gemockt und jetzt gibt's halt ein Career vs. Career Match. Fand ich persönlich ein bisschen weird. Bin gespannt, wie sie sich da rausmanövrieren.
Ich auch.
Weil ich sie jetzt irgendwie beide noch nicht in dem Alter oder in dem Punkt, wo sie sagen, wir wählen unsere Karriere?
Ja, es ist auch so ein bisschen so, wir hatten jetzt gerade ein Career vs. Title Match, ja komm, hauen wir nochmal Career vs. Career oben drauf. Es wirkt so ein bisschen random, finde ich. Okay.
Also, ich wäre irgendwie schlauer gewesen, das irgendwie als Street Fight oder sowas zu booken.
Ja.
Sowas in die Richtung halt. Ja, irgendwer wird sich schon Gedanken gemacht haben. Vielleicht wird man, wobei Career vs. Career ist ja nicht zwangsweise No-DQ, oder?
Muss nicht. Ich weiß auch gar nicht, wenn das in No-Contest endet, geht da die Karriere beide weiter oder sind die beide vorbei? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, dadurch, dass Kanji ist super und Nina Samuels ist mittlerweile echt gut geworden. Ich weiß noch, als wir damals über Progress geredet haben, hatten wir die alle scheiße, beziehungsweise nicht gut. Und mittlerweile macht die echt einen guten Job, tatsächlich. Da ist eine Entwicklung zu sehen. Und da wird das Match bestimmt auch spaßig. Und nun kommen wir zum Finalmatch, das für mich fast ein bisschen überraschend Man Like Dries gewinnen durfte, gegen Leon Slater. Für mich war das so ein richtig klassisches Finalmatch tatsächlich. Auch so wie sie es aufgebaut haben, wie sie es geworkt haben, mit der Dramatik, die sie versucht haben reinzubringen, auch wenn es mir persönlich wirklich viel, viel zu lang war. So, wenn das Ding 20 Minuten ist, dann reicht das hier vollkommen aus. Weiß nicht, warum sie das auf Krampf unbedingt so strecken mussten, aber so ist es nun mal. Beziehungsweise, so haben sie es halt nun mal gemacht. Wie gesagt, für mich, wenn das Ding 20 Minuten gemacht wird, ist das Ding gut bezahlt, wie man immer so schön sagt. Und dann wäre das tatsächlich auch vielleicht sogar das beste Match der Show gewesen.
Ja.
So reicht es bei mir nur für Platz 3.
Gehe ich komplett mit. Also, ja, das sehe ich genauso. Ich habe auch, also es hat bei Cage Match eine Wertung von 7,7. Ich habe 7 Punkte gegeben, während ich ja zum Beispiel den anderen beiden Matches, die du schon angesprochen hast, die wir noch besser fanden, 8 Punkte gegeben haben, weil es halt einfach durch die Länge ein bisschen runtergezogen wurde. Das war an sich wrestlerisch gut. Da waren wirklich coole Momente drin. Aber es hat mich halt nicht über die ganze Dauer, ich war nicht die ganze Zeit drin. Ich war so gefühlt zwischendrin war ich mal raus, dann habe ich wieder reingefunden und dann war auch wieder gut. Und gegen Ende war ich auch echt wieder drin, aber es hat mich nicht 100% die ganze Zeit bei der Stange halten können. Das hätte es, glaube ich, eher, wenn es, wie du gesagt hast, ich kann verstehen, dass so ein Finale-Match was länger geht. Ich kann verstehen, dass es jetzt nicht 12, 13 Minuten geht. Ist alles okay. Aber es hätte wahrscheinlich schon gereicht, wenn es so lange gegangen wäre, wie das Progress World Title Match, was 20,5 Minuten ging. Dann hätte ich schon gesagt, in Ordnung.
Ja, wie gesagt, wenn das Ding 20, 21 Minuten geht, dann ist das, dann hast du auch das ein bisschen kompakter und hast trotzdem das gleiche erzählt, was du jetzt erzählt hast.
Genau. Aber irgendwie muss ich sagen, am Ende des Tages war es gar nicht so ein schlechter Abschluss, weil es hat eigentlich das, ja, das Gesamte oder die gesamte Show so ein bisschen zusammengefasst, weil ich würde der Show auch 7 Punkte geben, wie auch der Match hier. Das war definitiv besser als Tag 1. Also du hattest hier höhere Hochs vor allen Dingen. Du hattest wirklich hier einige Matches, wo ich sage, die waren richtig gut. Und auch das Finale, wie gesagt, war an sich gut, auch wenn es ein bisschen lang war. Auch der Opener war ziemlich gut. Also das ist dann so eine Show, da würde ich schon sagen, okay, war natürlich ein bisschen länger als Tag 1, aber da würde ich schon grundsätzlich sagen, ja, ist durchaus empfehlenswert. Hängt natürlich auch immer mit der Erwartung, also ich bin jetzt nicht in der Super Strong Class 16 gegangen und habe hier 2 10er-Shows erwartet oder so. Ich glaube, ich hatte relativ realistische Erwartungen und die sind dann auch erfüllt worden.
Aber das freut mich auf jeden Fall, dass du nicht meiner Empfehlung gefolgt bist und dann mich jetzt hier anguckst und sagst von mir so,
Nö,
da hast du eigentlich einen
nö.
Arsch offen, was guckst du nur für einen Müll?
Nö, also ich glaube aber, das war sehr, also es gab mal eine Zeit, da war es tatsächlich nicht ganz so gut, aber das Problem war bei Progress, glaube ich, eher, dass es halt oft, das ist ja auch teilweise ein bisschen selber schuld, also wenn ich auch die Shows geguckt habe und sie immer wieder diese Clips für diese Best-ofs und so eingeblendet haben, wirkt das für mich immer so ein bisschen, ja, guck mal, was wir schon alles gemacht haben und was wir früher, also eigentlich wollen wir da nicht mehr drüber reden, weil Speaking Out und so, und wir sind ja jetzt auch unter anderem Besitz, aber hier die guten Sachen, guckt euch die an. Das finde ich ein bisschen komisch, weil es auch immer dazu führt, dass du es, glaube ich, mit früher vergleichst, und das sollte man nicht, das war ein anderer Markt und so, und das waren andere Besitzer. Aber wenn man sich davon frei macht, kann man sich das gut angucken.
Die wollen halt Abos verkaufen. Und das
Ja.
merkst du halt. Ja, guck mal, hey, Walter und Gunther war aber
Ja.
und hat hier ganz viele Matches gemacht. Gönnt euch die mal. Wir haben hier eine Collection für zusammengestellt und das halt auch mit ein paar anderen. Finde ich jetzt persönlich nicht schlimm. Solange sie jetzt
Nee.
da nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Spotlight für. Keine Ahnung, David Starr machen.
Also das ist es ja. Sie spotlighten ja nur, ich sag jetzt mal, die Leute, die man auch präsentieren kann, auf die man auch stolz ist, ja. Aber es ist so ein bisschen so eine Pick-and-Choose, so ein bisschen so Pick-and-Choose-Rückblick. So. Darauf gucken wir zurück, aber das andere erwähnen wir nicht.
Ja,
Das finde ich so. Aber
es
ja,
ist, es,
kann es
es ist,
verstehen.
es ist ironisch, aber es passt halt, ne? So, oder beziehungsweise ist es halt nicht falsch, sagen wir es mal so.
Nee, das ist auf gar keinen Fall.
Wunderbar. Dann haben wir mit Werner Luxuries einen Gewinner. Auch gar keinen schlechten Gewinner, wie ich finde.
Hätte ich auch nicht erwartet hätte, das wollte ich übrigens auch noch sagen, mich hat das, weil da haben wir ja auch wieder die WWE-Gerüchte gehabt, und ich hätte eigentlich gedacht, dass Leon Slater gewinnt. Ich weiß nicht, was uns Progress jetzt damit sagen will, dass das Women's Championship Match von einer Frau gewonnen wurde, wo es die Gerüchte gibt, und das Super Songs of 16 auch. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es da wieder zu einer Zusammenarbeit kommt, weil das ist ja auch alles mit Progress und WWE, glaube ich, nicht so im Superguten geendet. Ich kann mich nämlich erinnern, als da die neuen Besitzer kamen, haben die ja quasi so ein bisschen WWE den Stinkefinger gezeigt, weil sie erstmal Gresham den Titel gegeben haben, der damals bei AEW war. Was ja dann auch nicht so geblieben ist. Aber ja, interessant. Wir werden sehen, was daraus wird.
Ja, also ich kann es mir fast vorstellen, dass bei Man Like Reese vielleicht auch eher Gerüchte sind, weil der würde halt auch in dieser Division, in dieser Midcard NXT Division auch vollkommen untergehen, weil er einer von
Ja.
vielen ist, die alle irgendwie ganz viel ähnlich sind. So dieses leichte Ghetto-ähnliche Stil oder
Sehen auch nicht.
Charakter. So, er würde da halt einfach nicht rausstechen. Vielleicht irgendwann, ne, wenn sich die Division dort ein bisschen ändert, Leute gehen, Leute weiter hochgezogen werden, dann und dann neue Leute kommen, dann vielleicht so in ein paar Jahren, aber jetzt aktuell noch nicht, meines Erachtens.
Ich sehe ihn eher zusammen mit Leon Slater bei TNA, so X-Division oder so, da sehe ich ihn eher.
Ja, da würde auch passen, da passt auch dieses Rappy-Gimmick, passt auch irgendwie bei
Genau.
TNA gut rein.
Ja.
So, und wie er sich dann entwickelt, wissen wir nicht, ne?
Nee,
Also,
das stimmt. Das wissen wir bei keinem.
er ist erst 28. Das heißt, da kann halt auch in den nächsten Jahren noch viel, viel, viel sich ändern. Und ja, wenn er dann dementsprechend irgendwann den Weg macht in die USA, dauerhaft, auch gerade TNA, da sehe ich tatsächlich, das passt.
Ja, finde ich
Er
auch.
ist auch ein Tag Team mit Leon Slater, also, why the
Genau.
fuck not?
So ein alter
Boys
Tag Team
Rules
Partner ist, wie
Behavior oder
gesagt,
so ähnlich.
genau. So ein alter Tag Team Partner, wie gesagt, Dan Maloney, also er wird wahrscheinlich auch nicht die schlechtesten Kontakte nach Japan haben, das könnte ich mir auch vorstellen. Der ja bei New Japan ist, Riddle Maloney, und ja, werden wir sehen.
Aber wie gesagt, auf Stand jetzt sehe ich ihn auf jeden Fall noch nicht bei der WWE oder AEW.
Schließe
Das
ich
ist
mich an.
zu früh. Auch für Leon Slater wäre das jetzt noch viel zu früh.
Ja, der ist bei TNA schon gut, da wo er ist, glaube ich.
Genau, da kann er sich so ein bisschen an dieses mehr Mainstreamige ein bisschen gewöhnen, kann aber trotzdem halt noch viel, viel Erfahrung sammeln.
Genau.
Und dann sind wir, würde ich sagen, durch mit der ganzen Nummer. Du erzählst mir im Anschluss noch, wenn wir hier die Aufnahmen fertig moderiert haben, wo ich Eishockey gucken kann, weil ich habe schon ewig kein Eishockey mehr geguckt.
Auf ProSieben tatsächlich, das kann ich ja jetzt schon sagen.
What the fuck?
Ja, da sind seit letztes Jahr die Übertragungsrechte und die deutschen Spiele werden tatsächlich alle bei ProSieben gezeigt. Die anderen Spiele werden dann bei ProSieben Max gezeigt, aber die deutschen Spiele laufen auf ProSieben.
Spannend. Ich hätte jetzt mit ARD, ZDF, The Zone gerechnet, aber nicht mit ProSieben.
Früher war es bei Sport 1 bis vor, also die letzte WM, also letztes Jahr 2024 war die erste bei ProSieben.
Ja, wunderbar. Dann weiß ich, was ich gleich nebenbei laufen lassen werde.
Sehr gut.
Nämlich mal wieder Eishockey. Und dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen, bei dir fürs Mitmachen, mal wieder Progress zu besprechen. Hat mich sehr gefreut, dass ich jemanden gefunden habe.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht, weil ich habe ja tatsächlich früher mal Progress geguckt, also in der Force out vor Covid. Er war, aber ich habe es dann immer mal wieder probiert und war nicht so davon angetan. Deswegen war es ganz cool, da jetzt mal wieder reinzugucken. Und wie gesagt, du hast jetzt keine falschen Erwartungen geschürt. Also es hat das bestätigt, was ich mir so erwartet habe.
Wunderbar. Ich bin dann tatsächlich auch im August wieder live bei Progress bei der 100. Show im Electric Ballroom. Habe ich
Sehr
sehr, sehr
cool.
viel Bock drauf.
Ja.
Quasi eine kleine Jubiläumsshow. Vielleicht besprechen wir die auch. Ist ja ein bisschen Wrestling an dem Wochenende. Ist ja auch Ref Pro.
Ist
Mal
ja
gucken.
auch leichter geworden wieder mit dem Besprechen, weil wenn das natürlich sowieso bei Thriller Plus drin ist, dann kann man das natürlich auch leichter gucken, als wenn man wieder extra einen Subscribing-Service braucht.
Ich hatte es ja tatsächlich zwischendurch wieder abgeschlossen, tatsächlich.
Ja, ich weiß.
So, wunderbar. Bevor wir uns jetzt aber wieder festquatschen,
Genau.
lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Sagt uns, was ihr von der Show gehalten habt. 5 Sterne hier auf Spotify und Co. hilft uns, ein bisschen mehr Reichweite zu generieren. Dass ein paar mehr Leute von unserem Podcast, kleinen, aber feinen Podcast hören. In diesem Sinne, Dankeschön. Macht's nicht gut, macht's besser. Haut rein. Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.